Der 19. März 2023 war ein trüber Sonntag in Bern. Ein Sonntag, der in die Geschichte ging. In einer Feuerwehrübung hat die UBS die abgewirtschaftete Credit Suisse übernommen. Das angeleitet von der Finanzministerin Karin Keller-Sutter am Sitz des Finanzdepartements am Berner Hof beim Bundeshaus. Das ist auf den Tag genau 2 Jahre her. Mit der Übernahme ist die UBS zur alleinigen Grossbank in der Schweiz geworden, eine Monsterbank, wie die Leute sagen. Das Parlament hat eine Untersuchungskommission einberufen, ein PUC, der den CS-Untergang aufgearbeitet und politische Konsequenzen vorgeschlagen hat. Was ist seinerzeit passiert? Wie gefährlich ist die riesige UBS für die Schweiz? Und wie geht es jetzt weiter mit der UBS und ihrem Chef, Sergio Ermotti? Ihr gehört den Podcast «Hinter den Schlagzeilen» von CH Media. Mein Name ist Stefan Bühler und bei mir ist heute Florence Wischard, Wirtschaftschefin von CH Media. Salut Florence.
Hallo Stefan.
Florence, wo bist du am 19. März 2023 gewesen, an diesem trüben Tag?
Ja, ich hatte dann tatsächlich Ferien gehabt. Ich war dann im Engadin für ein paar Tage und bin aber am 19. Am Nachmittag zurückgekommen und am Abend, wie alle anderen, vor der Tagesschau gehockt oder vor dem Fernsehen und habe die historische Pressekonferenz angeschaut.
Aber mitbekommen hast du es schon im Engadin,
was da passiert? Ja, das habe ich schon dort mitbekommen. Also ich war auch nur ein paar Tage weg gewesen. Eigentlich hätte ich vielleicht gar nicht weg dürfen, wenn wir das so im Nachhinein überlegen. Aber ja, es war natürlich vom Mittwoch an dramatisch gewesen. Aber es war eigentlich schon vorher eine schwierige Situation gewesen. Also spätestens seit dem Herbst 2022 war die CS offensichtlich sehr in einer schlechten Lage gewesen. Und, aber man kann es ja auch erst glauben, wenn es wirklich passiert.
Aber hat es dich an diesem Sonntag selber hat es dich gleich überrascht, was jetzt da passiert?
Nein, dann nicht mehr. Nein, dann, man hat ja, ich habe natürlich trotz Ferien immer wieder ein bisschen News gelesen auf dem Handy und man hat ja gesehen, dass es Verhandlungen gibt und es war irgendwie klar gewesen, dass am Montag die CS nicht aus Standalone so kann tun, als wäre nichts passiert. Also es hat eine Lösung gebraucht und die UBS-Lösung war die naheliegendste gewesen.
Wieso hat man gewusst, dass es jetzt passiert? Und was ist alles schief gegangen? Vielleicht, ich weiss nicht, in den letzten Wochen oder in den letzten Jahren? Ich weiss nicht, wie weit dass man da zurückschauen.
Ja, also ich glaube, man muss auch lang zurückschauen. Es ist wirklich eine traurige Geschichte. Also Jahre sicher von Pleiten, Pech und Pannen von der Credit Suisse. Man hätte es ja oben fast nicht mehr erfinden, was die alles noch können an Skandal produzieren, wo der am Schluss noch der eine Präsident Corona-Regeln gebrochen hat mit seinem Flüger. Das ist wie in einem schlechten Drehbuch.
Und das war nur so der Letzte gewesen. Es hat Überwachungen gegeben, wo sie sich bespitzelt gegenseitig.
Sie sich gegenseitig bespitzelt, auch das. Eine Abhängigkeit nicht zu übertreffenden Krimi. Es hat, aber ich meine, was ihnen wirklich das Knick gebrochen hat, sind die beiden Milliardenpleiten, Archegos und Greensill.
Und das sind so Finanzkonstrukte, man weiss nicht im Detail, aber das waren so Finanzkonstrukte gewesen, wo man hat können als Kunde kaufen via CS. Oder CS ist selber engagiert gewesen.
Sie hat selber sehr viel Geld investiert. Das eine, der Greensill ist von dem Lex Greensill so ein Lieferkettenvehikel gewesen. Und bei Archegos war es so eine Art Hedgefonds gewesen. Von einer sehr dubiosen Figur, wo man sich ja fragt, wieso hat man dort überhaupt investiert und so viel dennoch. Und was klar ist, war, also es haben noch andere Banken investiert, aber CS ist die einzige, die so lange ist dabei geblieben.
Und sie einfach unsorgfältig arbeiten, kann man das so sagen?
Vielleicht haben sie es auch nicht mehr können. Das ist wirklich auch ein Zeichen, dass sie das Geschäft eigentlich gar nicht beherrscht haben.
Nach dieser Rettung, wo ja der Bund auch ist dabei war, wo eben die Finanzministerin ja selber ist engagiert war, hat ja das Parlament reagiert und hat gesagt, wir brauchen eine parlamentarische Untersuchungskommission. Dort sind Ständerätinnen drin, Nationalräte sind drin und die haben einen Bericht abgeliefert, ich glaube, Ende letztes Jahr mal. Was ist in diesem Bericht, was ist das Wichtigste, was die herausgefunden haben?
Also ich finde es einen wahnsinnig spannenden Bericht, muss ich sagen. 570 Seiten, Entschuldigung, 570. Sie haben wirklich sehr detailliert auch die letzten Tage nachgezeichnet, aber schon vorher angefangen. Und es ist klar, also wir haben die Schuld für den Untergang von dieser Bank liegt allein bei dem CS-Management. Das sagt auch der Puck-Bericht, aber das können sie nicht untersuchen. Also das ist nicht ihr Aufgabenbereich. Der Aufgabenbereich ist, die Behörden zu schauen, ob die Fehler gemacht haben.
Und wer sind die Behörden? Wer kommt da aus in Frage?
Namentlich ist das ja vor allem der Bundesrat bzw. das Finanzdepartement, das ist Finanzmarktaufsicht, FINMA, wo eigentlich da wäre, die Banken zu beaufsichtigen. Die Nationalbank, die zuständig ist für die Finanzmarktstabilität.
Die haben sie auch untersuchen. Ich habe immer gemeint, die Nationalbank sei so super unabhängig.
In dem Sinn, die Zusammenarbeit, also sie haben nicht die ganze Nationalbank untersucht, aber das Wirken der Nationalbank haben sie untersucht, ja doch. Und sie kommen eigentlich zum Schluss, dass es ist nicht alles gut gelaufen, es haben viele Fehler gemacht, aber nichts hat zum Untergang von CS geführt. Also.
Ja, also die Behörden können nichts dafür. Auch nicht der Ueli Maurer, der ja in dieser Zeit, wo es der CS immer schlechter ist gegangen, ist Finanzminister gewesen und offenbar ja ist in engem Kontakt gestanden zum CS-Management.
Ja, was man wirklich kann sagen ist, wenn man, also salopp kann man sagen, in diesem Puck-Bericht kann man nachlesen, wie eigentlich der Ueli Maurer damals als Finanzminister und Thomas Jordan als Chef der Nationalbank die CS dieser UBS verschachert haben. Also das ist die Storyline, die sich durchzieht.
Also das war gar nicht Frau Keller-Sutter?
Ja gut, sie hat es dann müssen umsetzen. Natürlich haben alle Beteiligten gehofft, das käme gar nie so weit und CS würde es irgendwie aus Wunder selber schaffen.
Aber also die Zwangsheirat, die ist eigentlich schon vorher eingefädelt worden.
Ich würde sagen, die CS ist der UBS schon stark versprochen worden. Ja, kann man das so sagen? Ja. Also ja, es war einfach der beste Plan gewesen. Es war der Plan gewesen mit der wenigsten staatlichen Involviertheit.
Aber dann muss jetzt gleich schnell reingrätschen. Also der Staat war ja doch schon involviert gewesen. Er hat, wenn man von Zwangsheiraten, hat ja eine Art Mitgift, hat er ja doch auch zur Verfügung gestellt, nämlich eine Garantie von 9 Milliarden. Und Nationalbank, ich muss immer schauen, dass sie nicht Millionen sagen, aber nein, hat auch sogenannte Liquiditätshilfe von 250 Milliarden, haben die zugesagt. Mhm. Was ist aus diesen riesigen Beträgen geworden?
Ja, also gut, da hat jetzt die Schweiz vielleicht auch Glück gehabt. Man kann sagen, die 9 Milliarden, also die Bundesgarantie, für, wo quasi eine Abdeckung war, wenn man dann noch in den Giftschrank besser hätte können reinschauen vor CS, was da alles noch für Zeug vorkommt, wo noch grösseren Schaden kann anrichten kann, wo die UBS einfach nicht bereit war, das allein zu nehmen, das Risiko. Da hat die UBS jetzt verzichtet drauf. Also da hat es ein paar Versicherungseinnahmen gegeben für den Bund dazu, aber die ist weg, die 9 Milliarden.
Also der Bund hat eigentlich sogar verdient.
Der Bund hat daran verdient, ja. Und das andere, die 250 Milliarden, die sind zu grossen Teilen zurückgezahlt. Ja. Am Schluss kann man sagen, das ist alles glimpflich gelaufen. Aber das Risiko war gross gewesen.
In den ersten Tagen nach dieser Rettung hat es auch in der Politik grosse Empörung gegeben. Die Leute haben sich aufgeregt, Politiker haben sich empört, haben gesagt, es geht ja gar nicht. Jetzt sind wir 2 Jahre später, jetzt war am Dienstag die Debatte im Nationalrat über den Puck-Bericht. Wie war die Stimmung im Nationalrat jetzt 2 Jahre später?
Ja, natürlich schon viel ruhiger als auch schon. Also der Ärger ist immer noch da, der Ärger über die Banker, die... Wenn man liest, was sie da alles angestellt haben, ist ja manchmal fast nicht zu glauben. Der ist immer noch da. Man will sicher auch zeigen, dass man jetzt etwas macht. Aber ich meine, der Puck-Bericht ist einfach eine Analyse. Und da gibt es ein paar Motionen daraus gegeben.
Also eben, Motionen, das sind Vorschläge für Gesetzesänderungen. Ja.
Genau, wo die Puck sagt, man muss der FINMA mehr Instrumente geben, man soll ihre Kompetenz geben, Bussen zu geben.
Hat sie das bis jetzt nicht dürfen?
Nein, das ist ein Sonderfall, ein Schweizer Sonderfall.
Das also das ist, nicht im Schutten wäre das ein Schiri, der keinen Freistoß darf geben? Oder Penalty pfeifen?
Genau, die FINMA ist mehr die sagt, bitte benehmt euch einfach so, wieder, dass alles wieder richtig ist.
Das klingt extrem anti-autoritär.
Also das schärfste Mittel, das die FINMA heute hat, und für das ist sie jetzt so kritisiert worden in dieser ganzen CS-Geschichte, ist, dass sie kann sogenanntes Enforcement-Verfahren, also ein Verfahren führen gegen einen Banker zum Beispiel und sich überlegen, entziehe ich dem seine Banklizenz. Das ist das stärkste Mittel, das sie hat.
Und das hat sie aber nie angewendet auf CS-Manager?
Momo, sie hat, also sie hat, nein, sie hat Enforcement-Verfahren geführt, aber sie hat nie jemandem die Banklizenz weggenommen. Oder nie Druck gemacht und hat gesagt, es wäre jetzt Zeit abzutreten, wo man im Nachhinein, oder sehr viele Leute
sagen... Wem hat sie das sollen nahelegen, zum Beispiel?
Also, ich meine, der Herr Rohner war wahnsinnig lang Credit Suisse-Präsident unter seiner Ägide. Es ist so viel Skandal passiert. Er ist nicht mal ein Banker, er ist ein Jurist. Dort hätte man vielleicht mal können Druck machen und sagen, es reicht jetzt. Es wäre jetzt Zeit, wir hätten einen Banker.
Genau. Ist irgendjemand von diesen Managern bisher jetzt schon irgendwie verurteilt oder angeklagt worden? Gibt es da Verfahren? Wird da irgendjemand bestraft?
Nein, das ist sehr wahrscheinlich auch das, was die Leute am meisten aufregt, oder? Dass man, ja, ich weiß nicht, bei jeder Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Auto bekommst du einen Bus über und da fährst du eine ganze Bank an die Wand und es resultiert nichts. Nein, die leben alle eigentlich gut weiter. Der Herr Thiam wird Präsident werden, der Elfenbeinküste. Der Herr Axel Lehmann hat bis vor kurzem...
Aber es ist schon ärgerlich, nicht?
Ja, es ist
also es nervt
ärgerlich.
Ja, oder nicht? Also,
oh, ja, nein, natürlich, es nervt.
Irgendwo, ich meine, die haben auch Milliarden verzockt und eben mutmaßlich mit Sachen, die auch nicht immer als luperein waren, rechtlich. Und leben jetzt gleich noch als angesehene Herren. Und ich weiß nicht, ob so Damen hat dabei gehabt.
Es sind mehrheitliche Herren, aber ja. Also es hat auch viele Frauen im Verwaltungsrat und die haben es offenbar auch nicht gecheckt, das muss man fairerweise sagen. Ja, es ist halt einfach wahnsinnig schwierig. Du müsstest quasi einen Schaden haben, also du müsstest Aktionär sein. Und es ist ja zum Teil die Décharge nicht erteilt worden für die Führungsgremien oder Aktionärsversammlungen. Das heisst, du könntest theoretisch haftungsrechtlich
vor...
gegen sie vorgehen.
Aber bis jetzt hat es niemand gemacht, die Chancen sind auch nicht so gross.
Die Chancen sind nicht gross, wir haben die Tradition nicht, also die Hürden sind immens und als Kleinaktionär vergiss es, oder? Also es müsste sich eigentlich ein kleiner, grosser institutioneller Anleger darum kümmern.
Was macht der Herr Rohner heute so?
Der Herr Rohner ist, glaube ich, wirklich abgetaucht. Ja. Er ist sicher der, der am meisten geächtet wird jetzt für das, was er angestellt hat.
Und dann gibt es noch den Axel Lehmann, das ist der, das ist der letzte CEO von Credit Suisse, der dann an diesem Sonntag auch da im Medienhaus zu Bern war, wo man die Zwangsübernahme hat bekannt gegeben. Er hat dann noch ganz langfertig erklärt, dass man nicht zurückschauen soll, sondern voranschauen. Der Herr Lehmann hat, glaube ich, der schreibt jetzt Bücher, oder?
Er ist noch ein Dozent an HSG in St. Gallen. Er ist auch ein Senior Consultant oder so an IMD, also so ein bisschen an Wirtschaftselite-Schulen. Offensichtlich ist sein Rat noch gefragt.
Guter Rat ist teuer, könnte man da fast
kalauern. Sehr teuer. Genau.
Wenn man so Probleme so offensichtlich werden wie beim CS-Crash, dann kommt irgendwann die Politik ins Spiel und sagt, wir müssen neue Regeln machen. Und das nehme ich jetzt Wunder. Was hat jetzt die Politik im Sinn, wie will man einen künftigen Crash verhindern?
Ja, da hat Karin Keller-Sutter ja schon mal so einen Massnahmenkatalog von 22 Massnahmen vorgeschlagen, das sollte im Mai in die Vernehmlassung gehen, wird es einmal überarbeitet, kommt dann in die Vernehmlassung und dort sind so Sachen drin, dass eben Grossbanken mehr Eigenkapital sollen haben, dass FINMA darf Bussen verteilen und also was sicher auch sehr wichtig ist bei FINMA, dass man so ein sogenanntes Senior Management Regime einführt, dass der Chef ihr Bank nicht immer kann sagen, ja, das habe ich nicht gewusst, was da der Banker 3 Stufen unter mir gemacht hat, sondern dass man Verantwortlichkeiten also festschreibt, sodass man gegen Aufen Verantwortlichkeiten auch festmachen kann, was bis jetzt nicht der Fall ist. Ja.
Im Prinzip richten sich ja diese neuen Regeln hauptsächlich und fast nur gegen die UBS, weil die UBS ist ja zu dieser Riesenbank geworden mit der Übernahme. Die Schweiz hat nur noch eine riesige systemrelevante Bank. Systemrelevant heisst,
ja, wenn sie kaputt geht, reisst sie nicht nur sich selber in Abgrund, sondern droht das ganze Finanzplatzsystem und UBS global mit in Abgrund zu ziehen und vielleicht einen Riesenschaden anzurichten.
Jetzt habe ich aber schon gehört, dass die UBS findet das nicht so eine gute Idee, dass man jetzt die Regeln verschärft. Sie sagt, glaube, das wird für uns, für das Geschäft extrem teuer, wenn wir mehr Eigenkapital müssen halten. Und das heisst, nein, das wird auch für alle unsere Kunden teurer, für die KMUs in der Schweiz und so weiter. Also da ist jetzt schon das grosse Lobbying im Gang im Bundeshaus. Und ich glaube, zwischen der Frau Keller-Sutter, Finanzministerin, die dann quasi an der Seite von der UBS, der CS hat gesagt, wie es jetzt läuft, ist jetzt nicht im Ganzen so im Boot von der UBS.
Nein, sie sind sich sicher nicht einig. Man muss sagen, die UBS trägt ja eigentlich fast alle Massnahmen mit, außer eben die Eigenkapitalgeschichte, die natürlich die einschneidendste ist für sie. Und ja, dort hat man sicher einen Interessenskonflikt, weil Karin Keller-Sutter hat jetzt auch bei der Nationalratsdebatte gesagt, also wir wollen nicht nochmal ein drittes Mal eine Bank retten, nachdem wir in den letzten 15 Jahren zwei haben gerettet, Grossbanken, jetzt will man das nicht mehr. Die Leute wollen das nicht mehr.
2008, das haben wir noch gar nicht gesagt, 2008 hat der Bund schon mal die UBS dann müssen retten, oder?
Genau. Es gibt natürlich auch die fatalistischen Stimmen, die sagen, es ist gar nicht die Frage, ob es eine nächste Bankenkrise gibt, es ist einfach die Frage, wenn, und sie kommt so oder so. Und wir müssen so oder so wieder eine Bank retten, wir müssen uns einfach am besten vorbereiten. Also.
Aber da steht ja jetzt ein bisschen auch Drohung im Raum, dass wenn jetzt die Schweiz zu streng wird, dann zügelt halt die UBS fort, verleiht ihren Sitz irgendwo in ein anderes Land. Wie schlimm wäre das für die Schweiz?
Ja, also genau, beziffern kann man so Sachen natürlich nie. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es für eine Volkswirtschaft gut, also wir sollten versuchen, ein internationaler Finanzplatz zu bleiben, die Schweiz. Also das ist einfach Teil von uns und die UBS ist im Moment, ohne UBS ist die Schweiz kein internationaler Finanzplatz. Also würde man diesen Status verlieren. Wir werden vielleicht auch noch eingeladen an den G20, wo die Finanzminister sich treffen.
Also von der grössten Wirtschaftsnationen der Welt. Oder? Genau. Man würde dort auch ziemlich sicher rausgehen.
Die Schweiz darf ja immer ein bisschen über ihrem Gewichtsklasse spielen, dank dem Finanzplatz in diesen Gremien. Aber da wären wir vielleicht nicht mehr dabei. Jetzt ist der Schaden gross, ist man nicht mehr dabei, weiss ich nicht. Aber grundsätzlich ist es einfach positiv für eine Volkswirtschaft, wenn wir mehrere Banken haben, die den Unternehmen Geld geben und die UBS ist einfach eine Option mehr. Es ist ein Markt mehr, es ist ein Wettbewerber mehr. Das unter dem Strich zahlt sich sicher aus. Ja.
Die ganze Diskussion ist ja auch eine Frage um das Vertrauen, das man hat in die UBS-Führung. Dort ist immer noch der Colm Kelleher, der Präsident, also Verwaltungsratspräsident. Und der Sergio Ermotti ist der CEO. Kennst du den Sergio Ermotti?
Also kennen ist jetzt gerade ein bisschen ein grosses Wort, aber ich habe schon mit ihm geredet. Ich denke, die heutige Führung ist sicher solid und ich glaube, die Schweiz kann deren vertrauen und es wird nicht jetzt etwas passieren. Oder? Also sie sind schon der grösste Vermögensverwalter der Welt, plus haben sie in der Schweiz da die quasi Universalbank, die grosse. Das ist sicher weniger risikoreich, als was da CS gemacht hat mit Investmentbanking und sonst wilden Sachen. Aber man kann auch in der Vermögensverwaltung Geld verlieren. Das hat uns Credit Suisse noch vorgemacht. Also von dem her, ich glaube, das Problem stellt sich nicht heute. Aber ich meine, der Herr Ermotti hat auch ein Alter. Der Herr Kelleher wird auch nicht ewig da sein. Also was ist denn in 5 Jahren? Was ist in 10 Jahren? Was ist in 15 Jahren? Und sind denn die auch so bescheiden und wollen nur mit Vermögensverwaltung und bravem Geschäft Geld machen?
Ja, und etwas, was sehr viele Leute nervt oder ärgert in der Schweiz, ist ja auch jetzt immer noch so, auch bei der UBS, auch bei der neuen UBS, nämlich die riesigen Löhne. Der Sergio Ermotti, das ist am Montag bekannt worden, hat für letztes Jahr einen Lohn bekommen von 14,9 Millionen Franken. Ist es angemessen?
Nein, ich denke nicht. Das ist für jeden Menschen ist das einfach, also das ist einfach zu viel im Empfinden. Es ist eine Realität in dieser Bankerwelt. Also wenn er nach Amerika schillt zu seinen Kollegen von den Grossbanken, dann ist er natürlich fast ein bisschen ein armer Schlucker. In Europa, also in der Schweiz ist es immer noch sehr ein hohes Gehalt und in Europa auch. Aber ich finde, interessant habe ich gleich gefunden, was passiert ist, weil man hat in den Tagen vorher darüber spekuliert, verdient er 20 Millionen, 25 Millionen, 28 Millionen, jeder hat sich überboten. Und jetzt sind es 14,9. Das heisst, er hat sogar, also es ist eine halbe Million mehr als im letzten Jahr, also im Jahr vorher, wo er aber nur 9 Monate gearbeitet hat. Er hat eigentlich weniger Bonus bekommen als im Jahr vorher. Er hat einfach ein bisschen mehr Fixlohn, weil er ein bisschen länger gearbeitet hat. Und dann denke ich, da hat jetzt die UBS gleich irgendetwas gelernt. Und zwar gelernt, dass man hier halt in einem Land wohnt, wo Gesetze gemacht werden in ein Parlament, in ein Milizparlament. Und die müssen alle wieder gewählt werden. Und wenn man nur für Banken lobbyiert, wird man nicht unbedingt gewählt. Aber ich finde es schon noch interessant, dass man überhaupt reagiert. Das würde ich sagen, ist ein Novum.
Also, dass die Bank überhaupt wahrnimmt, dass es so eine Art wie eine politische Stimmung gibt im Land.
Ja, und ich glaube, sie sind schon nervös wegen dieser Regulierung. Und ich nehme an, wenn du jetzt alle noch hässig machst und ihm 30 Millionen gibst statt 15, dann könnte die Bankregulierung, ist zwar irrational, aber verständlich, viel stärker ausfallen als gewünscht.
Das ist der Podcast «Hinter den Schlagzeilen» von CH Media. Heute über Credit Suisse-Niedergang, der vor 2 Jahren ist erfolgt an einem trüben Sonntag in Bern. Und was alles seither ist passiert und wie es jetzt weitergeht mit der Grossbank UBS in der Schweiz. Bei mir war Florence Wischard von der Wirtschaftsredaktion. Merci Florence für das Gespräch und euch daheim merci für zuzuhören.
Merci Stefan.